Ich war eigentlich an jeder Veranstaltung dabei, bin dann zwar immer so gegen 22 Uhr gegangen, bin ja schon ein bisschen älter, aber es war wirklich sehr, sehr berührend. Und es geht ja hinein in das, was uns auch hier in der Predigtserie bewegt, dass wir einen Unterschied sein und machen wollen hier in Amriswil und dann zu sehen, wie das möglich ist in unserem kleinen Nest, dass Gott uns heimsucht und 60 junge Leute zum ersten Mal eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Das ist so etwas Berührendes. Dafür beten wir, dafür leben wir, dafür machen wir hier Gemeindearbeit. Und das ist so ermutigend zu sehen. Wir brauchen nicht irgendwie woanders hinfahren, wo andere Kirchen oder Gemeinden sind, die irgendeinen Namen dafür haben, sondern Gott kommt zu uns, wenn wir uns aufmachen. Und ich bin auch ein bisschen erinnert an meine eigene Bekehrung. Am 31. August 1991 habe ich entschieden, ich kann so nicht weitermachen und ich muss Gott in mein Leben hineinnehmen. Und ich weiß noch, wie ich da auf der, am Esstisch saß, bei meiner Mutter im Esszimmer. Und wie sie schon den Pastor angerufen hatte, dass er zu mir kommt und mir hilft, weil ich in einer Krise war. Und es war, wie ich Gott in dem Augenblick mein Leben hingelegt habe. Und ich versuche das mal so ein bisschen, es ist jetzt natürlich immer auch begrenzt, wie das aussieht, zu sagen, wenn das hier mein ganzes Leben ist, in echt ist es ein bisschen größer, wenn das mein Leben ist, mein Leben so aus verschiedenen Bereichen besteht. So irgendwie. Da kam ich zu Gott und ich hatte da wirklich so einen Last und einen Druck auf meiner Seele. Und gesundheitlich, es ging mir nicht gut. Ich war mental angeschlagen. Ich habe das hier ja schon mal ein bisschen erzählt. Und ich habe damals in einer Beziehung gelebt mit einer Frau. Es war auch Teil meines Lebens, mein Sexleben. Ich habe dann später angefangen zu arbeiten. Habe dann gemerkt, oh, es gibt auch einen Bereich Finanzen und so weiter. Und an diesem Morgen kam ich mit diesem Pastor, Michael hieß er, vor Gott. Und ich habe gesagt, Gott, mir geht so schlecht, ich brauche dich in meinem Leben. Das soll der Heilige Geist sein, so als Taube. Und ich habe ganz bewusst gesagt, Jesus, ich brauche dich jetzt in meinem Leben hier. Ich brauche das, dass du kommst und dass du meine Seele erfüllst und dass du kommst und dort, wo es mir nicht gut geht, dass du mir Gesundheit schenkst. Und es war für mich der erste Schritt, indem ich mein Leben Gott weihe, indem ich mein Leben Gott unter Kontrolle stelle. Und als ich dann so weitergegangen bin, da wurde mir plötzlich klar und wurde mir auch gesagt, du Gernot, als Christ hat man keinen Sex vor der Ehe. Da habe ich gesagt, das finde ich jetzt aber nicht gut. Also ich wollte zwar, dass Jesus mein Herr wird, aber da hatte ich jetzt nicht vor, diesen Bereich aufzugeben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es kam dann auch, dass ich auch diesen Bereich unter die Herrschaft Gottes stellen muss. Und so wurden es immer mehr Bereiche, wo ich gemerkt habe, dass Gott Anteil haben möchte in meinem Leben, in allen Bereichen und nicht nur in denen, wo es mir recht ist, da wo ich Probleme habe, da wo ich sage, helf mir mal, sondern in allen Bereichen habe ich gemerkt, möchte Gott die Herrschaft haben. Und jetzt, 26 Jahre später, 27 Jahre dieses Jahr, habe ich gemerkt, es ist eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Immer wieder, wenn ich hingegeben leben möchte, wenn ich mein Leben Gott hingeben möchte, dann muss ich immer wieder in einzelnen Bereichen, manche Bereiche klappen ganz gut, das ist nicht umkämpft, aber andere Bereiche, wo immer wieder Gott sagt, so, jetzt möchte ich, dass du mir das wieder hinlegst. Jetzt möchte ich, dass ich hier in diesem Bereich deines Lebens wieder die Herrschaft haben darf. Und deshalb ist die Predigtserie, die wir jetzt haben, diese Kurzserie Mine Higob, meine Hingabe, so wichtig auch für uns, obwohl wir teilweise schon lange mit Jesus unterwegs sind, weil es uns immer wieder herausfordert, mit Jesus zu gehen und ihm unser Leben zu weihen und gerade die Bereiche, die umkämpft sind. Sex, Macht, Geld und andere Dinge. Immer wieder bewusst die Entscheidung zu treffen, Jesus, komm du hier in mein Leben und leite du mich. Und heute gehen wir in den dritten Teil der Serie. Es geht um Finanzen, es geht um Geld. Und ich möchte gleich dazu sagen, ich habe keinen Einblick auf irgendwelche Krishona-Konten. Ich weiß nicht, wer was spendet und habe auch zu Stefan, dem Finanzminister, gesagt, sag mir gar nichts, ich will das nicht wissen, weil ich möchte einfach ganz frei und unbefangen über das Thema reden und auch wenn ich euch begegne, nicht denken, oh, da gibt es ja gar nichts und da gibt ja nur viel weniger, was ich eigentlich denke, was verdienen wird, sondern ich möchte einfach unvoreingenommen euch begegnen und wenn ihr eine Frage an mich habt oder von mir was braucht, möchte ich nicht mir kurz scannen, wie viel zahlt er denn, kann ich das machen, sondern ich möchte da sein für euch. Das ist Gemeinschaft, Gemeinde, dass wir miteinander leben. Und heute in der Vorbereitung habe ich gemerkt, gell, wo fängst du an? Beim Zehnten, beim Mammon, bei Großzügigkeit? Wo setze ich einen Punkt in so einer Predigt? Ich habe mich entschieden, dass ich ein bisschen auf die Geschichte, auf die Entwicklung des Zehnten eingehen möchte. Wir wollen uns anschauen, wo ist eigentlich der Zehnte entstanden im Alten Testament? Was hat er dort für eine Bedeutung? Vielleicht dann, was sagt Jesus denn zum Zehnten? Und wie sind die jungen Gemeinden im Neuen Testament mit der Thematik Opfern, Kollekte, Finanzen umgegangen? Die Praxis, Gott ein Dankopfer zu geben, das finden wir ja schon im 4. und im 8. Kapitel im ersten Buch Mose. Abel war der Erste, der Gott aus Dank geopfert hat. Dann auch von Noah lesen wir das. Aber die erste Erwähnung vom Zehnten, die lesen wir, wenn wir uns das Leben von Abraham anschauen. Und Abraham, möchte ich gleich deutlich machen, hat 600 Jahre vor dem Zeitpunkt gelebt, als Mose die Gesetze gegeben hat am Berg Sinai. Also wir sprechen etwas, was 600 Jahre vor Gesetzgebung passiert ist. Abraham hat in Kanaan gelebt und er hatte einen Neffen, Lot hieß der, und Lot wurde entführt von einem König Kanaans. Und Abraham hat davon erfahren, hat sich auf den Weg gemacht, hat diesen König verfolgt, hat ihn überwunden, hat ihn besiegt. Und dann lesen wir, was passiert. Ihr könnt es im Gottesdienstflyer auch nachlesen. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ich habe mich oft gefragt, was dieser Einschub hier in der Geschichte von Abraham eigentlich zu suchen hat. Weil völlig aus dem Zusammenhang gerissen taucht hier eine Person auf, dieser Melchisedek. Und die Bedeutung ist erstmal völlig unklar. Eigentlich wird die Bedeutung von Melchisedek erst aus dem Rückblick des Neuen Testaments, aus der Zeit, in der Jesus gelebt hat, wird deutlich, was hier passiert. Aber trotzdem wird ein ganz wichtiges geistliches Prinzip in der Geschichte hier deutlich, nämlich, wie der Segen Gottes, sei es materiell, sei es durch Menschen, sei es durch Lebensumstände, nämlich wie der Segen Gottes eine Reaktion der Dankbarkeit auslöst. So war es sicherlich auch schon bei Abel, bei Noah, aber hier bei Abraham wollen wir uns das mal genauer anschauen. Also da kommt dieser Melchisedek, es heißt ein Priesterkönig Gottes, vaterlos, mutterlos, stammbaumlos. So können wir im Hebräerbrief Kapitel 7 nachlesen. Einfach aus dem Nichts erscheint dieser Melchisedek. Und seine Namen haben eine stark symbolische Bedeutung. Melchi ist das hebräische Wort für König. Sedek für Gerechtigkeit. Er ist der König der Gerechtigkeit. Und er lebt in Salem, der Stadt des Friedens. Salem, hebräisch Shalom, Frieden. Und nach jüdischer Überlieferung handelt es sich bei dieser Stadt Salem und um Jerusalem. Also hier kommt ein König der Gerechtigkeit aus der Stadt des Friedens. Er geht Abraham entgegen und er segnet ihn zuerst. Er sagt, gesegnet seist du Abraham vom höchsten Gott. Dieser Melchisedek spricht ihm einen Segen Gottes zu. In seinem priesterlichen Dienst wird dieser Hohepriester Melchisedek wird der Vermittler des göttlichen Segens und er kommt mit Brot und Wein in der Hand. Und als Reaktion auf diese Begegnung und auf den Segen gibt Abraham den Zehnten von allem, aber der Zehnten eben hier von der Kriegsbeute. Und wenn wir uns ein paar Worte und Begriffe anschauen, dann wird sofort deutlich, dass das ein Bild auf Jesus hin ist. Er ist der ultimative König der Gerechtigkeit. Er ist der, der in der Stadt des Friedens regiert. Und im Brot und Wein kommt diese Symbolkraft, Brot, die Erlösung, Wein, das Leben, was wir von Jesus kennen im Abendmahl. Und ich freue mich, dass wir gerade heute auch das Abendmahl miteinander feiern werden, weil diese Begriffe, diese beiden Dinge solch eine Symbolkraft für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben. Und wenn wir diese Geschichte betrachten, und zwar unter dem Blickpunkt des Zehnten, dann stellen wir fest, dass das, was Abraham getan hat, nämlich den Zehnten zu geben, überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts mit irgendeinem Gesetz zu tun hat. Dieser Punkt ist mir ganz wichtig. Es geht beim Zehnten, und auch wenn wir heute darüber sprechen, nicht über eine Pflicht, die wir erfüllen müssen, irgendeinen Druck, den wir aufbauen müssen, sondern es geht um eine tiefere Erkenntnis des Segen Gottes und der daraus resultierenden Dankbarkeit. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das bis hierher nachvollziehen? Also Abraham nimmt in Melchisedek den Segen Gottes wahr. Er erkennt, indem der König der Gerechtigkeit ihm Brot und Wein bringt, erkennt er nochmal ganz deutlich, wie er gesegnet ist von Gott. Wie er gesegnet ist, ohne dass Melchisedek irgendetwas fordern müsste. Ohne dass Melchisedek oder Abraham irgendein Gesetz dazu verpflichten würde. Abraham gibt großzügig aus dem, was ihm gehört, weil er sich des Segens Gottes bewusst ist. Weil er dem König von Salem, dem König der Gerechtigkeit, Ehre, Respekt und Hingabe geben möchte. In dieser Handlung, in dieser einfachen Handlung mit einer Person, die plötzlich auftaucht, wird für uns so deutlich, was Abraham für sich erkannt hat. Alles, was ich habe, gehört Gott. Und alles, was ich bin und habe, soll Gott zur Verfügung gestellt werden. Abrahams Begegnung mit Melchisedek ist die Urzelle, wenn wir über Finanzen als geistliche Menschen sprechen. Es ist die Urzelle unserer Bereitschaft, geistlich zu geben. Es ist hier ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Bei Abraham in dieser Geschichte laufen die Fäden eines Lebensstils des Gebens, der Großzügigkeit, der Freiheit von materiellen Dingen zum Wohle des Reiches Gottes zusammen. Und dieses Prinzip lässt sich ganz einfach beschreiben. Du bist reich beschenkt, deshalb kannst du geben. Du bist reich beschenkt, deshalb kannst du geben. Das müssen wir mal wirken lassen. Wie oft reden wir darüber, wie großartig Gott ist und wie sehr er segnet und wie viel wir in unserem Leben an Arbeitsstelle, an Beziehungen, an Familie, an allem Gott zu verdanken haben. Aber dass uns das auch bewusst wird, dass wir es wahrnehmen, den Zusammenhang und dass es uns zum Handeln motiviert. Wie entwickelt sich der Zehnte weiter? Ich möchte den Abriss nur ganz kurz machen. Wir lesen dann in 3. Mose und im 4. Mose, wie das Gesetz kommt. Und das Gesetz bedeutet, dass die 11 Stämme Israels, das Land Kanaan wurde ja aufgeteilt, die 11 Stämme Israels, die ein Stück Land bekommen haben, sollen an den 12. Stamm, die Leviten, die Nachkommen Levis, sollen sie 10% geben. Warum? Damit die Leviten den geistlichen Tempeldienst tun können. Sie waren im Land verteilt an den Heiligtümern und später dann natürlich hauptsächlich in Jerusalem. Und sie hatten kein eigenes Land bekommen. Deshalb sollten die Einwohner Israels, die 11 Stämme, von ihrem Vieh und von ihrem, was sie angebaut haben, 10% den Leviten geben und die Leviten sollten wiederum 10% den Priestern geben. Und so war dieses Zehnte geben eine Anerkennung des Segen Gottes, der Versorgung Gottes. Wir geben das ans Heiligtum bzw. an die Menschen, die das Heiligtum dort dienen. Und es war quasi die erste Sozialversicherung, ein Beitrag in der Solidargemeinschaft, dass die etwas haben und besitzen, denen, die weniger haben oder nichts besitzen, etwas geben. Wie wunderbar Gott das gemacht hat, dass hier schon diese Bereitschaft zu teilen, diese Bereitschaft füreinander da zu sein, die Bereitschaft auch die Schwachen mitzutragen, wie das hier im Gesetz verankert wird. So, jetzt schauen wir uns mal ins Neue Testament an. Und ich habe da ein paar Statistiken mitgebracht, die ich so zufällig im Internet gefunden habe. Wenn wir von Jesus sprechen oder ja, von seinem Auftreten und seinem Leben, dann war es für mich total erstaunlich zu sehen, dass 16 der 38 Gleichnisse, die er in den Evangelium bringt, etwas zu tun haben mit Geld oder Besitz. Es ist interessant, dass 10% der Verse der 4 Evangelien, also 288 Verse, etwas mit Geld zu tun haben. In der Bibel finden wir 500 Verse zum Thema Gebet, ein paar weniger als 500 zum Thema Glauben und mehr als 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz. Also wir dürfen ganz klar sagen, Finanzen, Geld, Besitz nimmt in der Bibel einen großen Raum ein. Deswegen ist es gut, wenn wir auch das mal hier in der Predigt zum Thema machen. Was sagt Jesus also zum Zehnten? Interessanterweise war das so normal, dass er gar nicht viel dazu sagt, aber an einer Stelle sagt er dann doch etwas, und zwar in Matthäus 23, und wenn wir uns ein bisschen auskennen, dann wissen wir, Matthäus 23, das ist so eine Abrechnung Jesu mit den Pharisäern. Da kommen einige Dinge, die Jesus den Pharisäern vorwirft und er sagt, ihr Heuchler, ihr kümmert euch nicht um eure altgewordenen Eltern. Ihr achtet darauf, dass ihr von Minze, Dill und Kümmel, also von irgendwelchen Gewürzen, von denen mal nicht viel zu Hause habt, dass ihr davon den Zehnten an den Tempel gebt. Da achtet er drauf. Aber das Wichtigste im Gesetz, das lasst ihr beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte oder muss man tun und jenes, nämlich das Zehnte geben, nicht lassen. Also das ist das einzige Mal, wo Jesus etwas mit dem Zehnten zu tun hat, wo er konkret, aber doch nur indirekt darauf eingeht und er sagt, ich werfe euch nicht vor, dass ihr den Zehnten gebt, das sollt ihr tun. Ich werfe euch vor, dass ihr das Gesetz über andere Gesetze stellt, die wichtiger sind. Dass ihr sagt, ich kann mich nicht um meine alt gewordenen Eltern kümmern, weil ich ja mein ganzes Geld im Tempel geschenkt habe. Das werfe ich euch vor. Nicht, dass ihr den Zehnten gebt. Und Jesus geht eben sehr oft in Geschichten und Begegnungen, wie wir es im Evangelium lesen, eben doch auf die Thematik Finanzen, Geld, Besitz ein. Und er stellt immer wieder ganz explizit heraus, dass die Herzenshaltung bei diesem Thema wichtig ist. Es geht um die Herzenshaltung und es geht um den Segen, den Besitz und Geld bewirken kann. Sowohl bei dem, der gibt, als auch bei dem, der empfängt. Das stellt Jesus heraus. Unsere Herzenshaltung und den Segen, der damit mitfließt. Also festzuhalten ist, dass Jesus den Zehnten weder hervorhebt noch abschafft und dass es ihm um eine Herzenshaltung und den Segen geht. Jetzt schauen wir uns als letzten Punkt, aber auch noch ein bisschen länger, nochmal die Gemeinden im Neuen Testament an. Wie sind die eigentlich mit diesem Thema umgegangen? Das Opfern, das Geben, das Kollekte sammeln, das Miteinander teilen, das nimmt ja so einen großen Raum im Neuen Testament ein oder ist so wichtig, dass Paulus diesem Thema im 2. Korintherbrief in Kapitel 8 und 9 gleich zwei Kapitel widmet. Aber ganz interessant finden wir einen ganz konkreten Anlass, über Geld zu sprechen bei Paulus im Philipperbrief. Und da gucken wir uns zuerst mal rein. Ihr habt den Text, der ist ein bisschen länger, in eurem Gottesdienstflyer, der kommt jetzt nicht auf der Folie. Paulus schreibt an die Philipper und er sagt, denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt das Evangelium, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Also er sagt, ich bin ja gegangen und die einzigen, die mich da unterstützt haben, das wart ihr. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch mal einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss, ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. In dieser Rückmeldung von Paulus an die Philipper, was er ihnen schreibt über die Unterstützung, die er bekommen hat und wie er damit umgegangen ist, bekommen wir einen kleinen Einblick in das Missionsleben von Paulus. Die Geldspenden der Philipper an Paulus, die werden als Frucht des Glaubens bezeichnet. Und er sagt, sie werden euch von Gott reichlich angerechnet. Und hier sehen wir, dass es sich um ein Prinzip handelt, wie wir mit materiellen Dingen geistliche Werte fördern können. Es ist eine Investition von materiellen Dingen in geistliche Werte. Und durch die Spenden bekommt der Spender Anteil an dem Werk, das Gott durch Paulus tut. Also es ist nicht nur so, dass sie sich um seinen Lebensunterhalt kümmern, dass er schlafen, essen und trinken kann, sondern das, was durch den Dienst von Paulus dann in Mazedonien passiert, das wird dadurch, bekommen die Philipper, die da was gegeben haben, einen Anteil davon. Und es wird ihnen im Himmel als Segen, als Frucht angerechnet. Das schreibt Paulus an die Philipper. Und gleichzeitig unterstützen die Gaben, schreibt er dann auch, die Gaben die Möglichkeit, dass das Evangelium noch weiter getragen wird. Nicht nur bis nach Thessalonich, sondern auch nach Mazedonien und Achaia und darüber hinaus. Paulus, auch wenn er viel über Finanzen schreibt, erwähnt übrigens überhaupt nicht den Zehnten. Er geht gar nicht auf den Zehnten ein. Er grenzt den Gläubigen also nicht ein, gebt nur 10%, sondern er sagt, gebt, was ihr geben könnt. Gebt viel mehr von dem, wenn ihr viel habt. Er fixiert die Höhe der Kollekte nicht an einem Prozentsatz. Und jetzt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, nochmal die Verse 6 bis 8, so was Paulus zum Geben sagt. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder Zwang. Also hier wieder die Herzenshaltung. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. In diesen Versen Paulus schließt sich für mich der Kreis von der Handlung Abrahams zu dem, wie Paulus mit Besitz und Finanzen umgeht. Hier schließt sich für mich diese geistliche Haltung zu sehen, dass Gott uns alles anvertraut hat und wir überlegen und prüfen dürfen, wie wir das alles einsetzen können, um ein Segen dafür zu sein. Und Paulus stellt heraus, es geht um eine Herzenshaltung, es geht um Großzügigkeit, es geht um die Liebe zu Gott und es geht um die Anerkennung des Segen Gottes in meinem Leben. Und so schreibt er den Philippern, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Was nehmen wir jetzt so am Ende von so einer Predigt und auch von so einer Predigtserie mit? Also zuerst mal denke ich, ist es klar, dass diese praktische Handlung des Zehnten, so wie sie dann im Alten Testament sich etablierte und wie sie auch von Jesus nicht abgeschafft wurde, dass das auch heute noch in vielen Freikirchen und Gemeinden einfach die Basis ist, wie wir zueinander stehen und gegenseitig unterstützen und auch wie wir die Gemeinde unterstützen. Und wenn wir uns nochmal Jesus anschauen und auch die Apostel, allen voran Paulus, dann sehen wir, dass sie im Grunde genommen alle auch über den Zehnten hinausgehen. Und doch geht es gar nicht um 10% oder 8% oder 12%. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was wir im Neuen Testament sehen, ist, dass wir grundsätzlich großzügig sind, wenn es um die Dinge geht, über die wir Kontrolle haben. Zeit, Talente, unsere Wohnung, unsere Häuser aufzumachen, ein Auto zu verleihen, das wir zur Verfügung haben. Unsere Arbeitskraft irgendwo einzusetzen. Also im Neuen Testament geht es nicht nur darum, ein Gesetz zu erfüllen, Haken dran zu machen, mache ich, sondern in unserer Herzenshaltung immer wieder Gott einzuladen, komm in mein Leben über jeden Lebensbereich. Und ich bin erstaunt, wie ich manchmal höre, ja, ich mache ja so viel in der Gemeinde, da muss ich nicht so viel geben. Oder ich gebe ja so viel in der Gemeinde, da muss ich nicht so viel machen. Das ist Gesetz. Das ist Gesetz. Dann gucke ich, was steht auf der Rechnung und wie kann ich die begleichen. Aber das hier, das ist Gnade und Leben im Heiligen Geist. Wenn wir uns führen lassen und Gott alles zur Verfügung stellen. Was heißt es jetzt konkret bei uns in der Grishona? Und ich habe das mit dem Ältestenrat durchgesprochen, dass wir da wirklich auch eine Stimme sprechen. Als Freikirche sind wir auf die Unterstützung von jedem angewiesen. Und ja, wir sagen, 10% sollten wir von unserem Einkommen in die Gemeinde geben. Als Richtschnur vertreten wir 5-10%. 5%, wenn du sagst, okay, ich unterstütze noch irgendwo Missionare mit, ein christliches Wert. 10%, wenn du sagst, nee, das gebe ich in die Grishona. Und die Grishona, die soll das dann für mich auch verteilen an die Missionare, die wir haben oder an die Dinge, die wir auch sonst tun. Ich persönlich glaube, und das ist jetzt meine Gernotsmeinung, dass wir in die Ortsgemeinde spenden sollten. In der Ortsgemeinde, da haben wir die pastorale Abdeckung, die seelsorgerliche Abdeckung. Da bekommen wir Unterstützung, wenn es uns mal nicht gut geht. Da werden auch oft die Kinder, unsere Kinder versorgt von den Mitarbeitern, von den Ehrenamtlern, die da sind. Ich denke, er sollte in die Gemeinde gehen. Natürlich kannst du Missionare unterstützen oder deine Kirchensteuer bezahlen und sagen, das ist für mich das, was ich gebe. Das geht ja auch ins Reich Gottes, das ist richtig. Ich denke, nur wenn jeder so denkt, und ich schaue mich mal um, was wir hier so an Räumlichkeiten und Diensten haben, dann müssen wir wahrscheinlich die Gemeinde zumachen, weil dann können wir das hier nicht am Leben erhalten. Und noch ein praktischer Punkt an der Stelle. Wir wären dankbar, wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet, weil dann ist auch das Geben unabhängig von eurem Gottesdienstbesuch. Ja? Dann wissen wir auch, was kommt, was regelmäßig kommt, dann können wir besser planen und letztendlich auch besser verteilen. Aber bei allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, bei allem sollte die Haltung folgende sein. Ich gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten, ich gebe bewusst regelmäßig, ich gebe freiwillig und ich gebe mit fröhlichem Herzen und lauterem Sinn. Also lauterem Sinn heißt, ich gebe nicht und erwarte dann zurück oder ich gebe und habe dadurch Einfluss, sondern ich gebe, weil ich geben möchte. Ich glaube, dass Geben genauso ein geistliches Prinzip ist wie Lieben, wie Vergeben, wie Unterstützen. Und keiner von uns würde auf die Idee kommen zu sagen, ich liebe so viel, ich muss nicht so viel vergeben. Oder ich vergebe so viel, ich muss nicht so viel ehrlich sein. Da würde keiner von uns auf die Idee kommen. Ich glaube, dass wenn wir geben, dass es genauso ein Segen ist, den wir von Gott empfangen dürfen. Und ich sage das nicht als magische Handlung im Sinne von gib und dann wird dir gegeben. Da bin ich absolut dagegen. Ich bin kein Wohlstandsevangeliumsprediger. Ich glaube, wir können Gott da auch nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt habe ich doch gegeben, jetzt gib mal zurück. Sondern ich glaube, dass es einfach ein Prinzip ist, dass wenn wir Gott die einzelnen Lebensbereiche, die einzelnen Bereiche unseres Lebens ihm unterstellen, dass das der Anlass ist dafür, dass wir geistlich wachsen und weiterkommen. Es ist die letzten 5 Minuten extrem ruhig hier drin geworden. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, mir schwitzt jetzt auch gerade ein bisschen. Darf man so praktische und ehrliche Dinge mal sagen? Dürfen wir das? Ich habe jetzt schon ein paar Kopfschütteln so gesehen, so. Das hat mich gerade ein bisschen verunsichert. Aber es ist wichtig, dass wir auch solche Dinge mal sagen. Wir haben heute extra die Kollekte vorher eingesammelt, dass nicht nachher kommt, ja, das haben sie ja extra gemacht und jetzt sammeln sie noch die Kollekte ein. Ja? Haben wir bewusst vorher gemacht. Wisst ihr, und manchmal spricht Gott an diesem Punkt durch die Bibel, durch einen Abschnitt, durch einen Vers. Manchmal spricht Gott durch einen Bruder, eine Schwester. Und manchmal spricht er sogar durch einen Pastor, durch die Predigt. Gern, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere, der es jetzt vielleicht überführt oder fühlt sich unwohl oder sagt, ja, das finde ich ja nicht gut, das ist ja Druck und das ist ja Manipulation, dann bitte kommt auf mich zu, erklärt mir, wo es Druck ist, wo es Manipulation ist. Ich sehe es nicht, sondern wir haben immer noch die Freiheit hier. Ich weiß von niemandem, was er gibt. Aber wenn wir an den Stellen auch radikal sein wollen, dann geht es auch darum, auch diesen Punkt Gott hinzugeben und hier klare Sache mit Gott zu machen. Ich glaube, dass wenn uns das gelingt, dass wir dann immer ähnlicher, Jesus ähnlicher werden, dass wir dann reifer werden im Glauben und das bedeutet Nachfolge in der Jüngerschaft. Wir wollen jetzt einfach mal so in der Stille auch, wie es gerade ist, aushalten. Das Lobpreisteam wird uns ein Lied spielen und sie werden es erst so machen, dass sie es für uns singen, dass wir zuhören können, dass wir nochmal auch die Predigt bewegen können. Und dann wird uns Miriam einladen, oder Tanja, das weiß ich jetzt nicht, mitzusingen und dann dürfen wir einfach auch vielleicht auch als Zeichen, ja Herr, hilf mir da auch nochmal auch andere Bereiche. Ja, es ging jetzt bei Mina Hinkorb, ging es um Zeit, Talent und Finanzen, das ist jetzt nur das letzte Thema. Einfach das wieder bewusst zu machen. Herr, ich möchte dir mein ganzes Leben mit jedem Lebensbereich möchte ich dir unterstellen. Nicht nur die Bereiche, in denen ich Probleme habe, sondern auch bewusst die Bereiche, wo ich vielleicht festhalte, wo ich auch ein bisschen unsicher bin, was passiert, wenn ich Gott reinlasse und da einfach loslassen.